die Anfangszeit in Haft, die nicht unbedingt einfach war, so 23 Stunden Einschluss, eine Stunde Hofgang in so einer wirklichen Rotzzelle. Da habe ich dann aber gedacht so, okay, also wenn nicht jetzt, wann dann?
Herzlich willkommen im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher und ich spreche heute mit Marco Schmidt. Obwohl sein Vater die Familie zuvor durch seine Alkohol- und Spielsucht in den Ruin getrieben hat, beginnt Marco im Alter von 20 Jahren mit Sportwetten. Über die Jahre verspielt er über 250.000 Euro und wird straffällig. Erst als er für seine Straftaten zu einer Haftstrafe verurteilt wird, kommt er zur Besinnung. Und vor rund einem Monat wurde er aus der Haft entlassen. Teil seiner Bewährungsauflagen ist es, nachzuweisen, dass er monatlich seine Schulden in Raten abbezahlt. Aber erstmal herzlich willkommen, Herr Schmidt.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne und danke für Ihr Vertrauen. Wenn Sie zurückdenken an die Tage nach der Entlassung, als Sie rausgekommen sind, wann haben Sie eigentlich realisiert, Herr Schmidt, ich bin frei, also ich muss nicht wieder zurück?
Ganz ehrlich, glaube ich, habe ich das noch gar nicht so richtig. Mhm. Ich merke, vom Kopf her bin ich viel freier, allerdings auch, ehrlicherweise holen mich die letzten Jahre doch momentan ganz schön ein, so gedanklich. Mhm. Das heißt, ich glaube, es wird immer noch ein bisschen dauern, bis ich wirklich weiß, ich muss nicht mehr zurück, weil dieser Automatismus, immer auf die Uhr zu schauen, nicht zu spät zu kommen, mhm, zu wissen, ja, ich muss wieder zurück, der hat sich halt so manifestiert, dass ich irgendwie immer noch nachts aufwache und denke, oh Mann, bin ich jetzt abends eingeschlafen und muss jetzt zurück? Nee, oh, ich kann wieder einschlafen, aber also es dauert noch ein bisschen, glaube ich.
Also das ist noch nicht selbstverständlich geworden, sondern das arbeitet alles noch nach in Ihnen, kann man sagen.
Absolut, ne? Ja. Mhm. Ja.
Wenn wir anfangen wollen zu verstehen, warum Sie überhaupt straffällig geworden sind, dann müssen wir ja auch weiter zurückgehen. Sie sagen, in den ersten Jahren Ihrer Kindheit ging es Ihnen eigentlich gut. Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung?
Ich habe eine schöne Kindheit gehabt. Also ich erinnere mich halt an, das ist jetzt vielleicht auch so ein bisschen Blümchendenken, aber ich, mhm, weiß halt, ich bin behütet aufgewachsen so in der Kindheit. Wir hatten ein gemütliches Häuschen mit Garten am Rand von Hamburg. Meine Schwester ist 8 Jahre älter, also ich bin so ein bisschen Nachzügler. Mhm. Aber wir haben trotzdem, also vielleicht auch aufgrund des hohen Altersunterschiedes, waren wir immer super eng. Und sie war ja in den Jahren danach auch häufig so ein bisschen, auch wenn man will, wie so ein Elternteil für mich.
Es gab dann eine Situation nach all den Jahren, in denen es ja gut war und in denen sie sich auch mit allen gut verstanden haben. Da wollte ihr Vater sie vom Fußballtraining abholen. Er kam aber lange nicht. Wie haben Sie die Situation in Erinnerung?
Ich weiß noch, dass das, ich stand halt auf dem Parkplatz und alle wurden nach und nach abgeholt und auch die Mütter oder die Väter, je nachdem, wer es war, haben gefragt, ja Marco, sollen wir dich mitnehmen? Und ich meine, nee, ich werde abgeholt. Und so nach und nach wurde die Anlage immer leerer und dann ging das Flutlicht auch aus, weil ich weiß, das war irgendwie ein Herbsttag, es war auch regnerisch und stürmisch. Also es war nicht so spät, weil wir waren ja noch relativ klein, aber da wird es halt ja auch früh dunkel dann zu der Jahreszeit. Und es kam mir wirklich stundenlang vor, aber es waren jetzt keine 4-5 Stunden, aber es kam mir halt so ellenlang vor, weil ich dachte, mhm, so wow, kam mir so richtig verloren vor, so kleiner Mann auf diesem großen Parkplatz vor dieser Fußballanlage. Und dann bin ich irgendwann wieder rein und habe geguckt, ob mein Trainer noch irgendwo ist oder irgendjemand, der telefonieren kann, weil damals, ja, hatte man auch in den jungen Jahren noch kein Handy, das ist vielleicht heute auch ein bisschen anders, aber ja, da konnte ich mich irgendwie auch nicht melden. Und irgendwann, nach wirklich langer Wartezeit, ist mein Vater dann aufgetaucht, aber auch in einem ziemlich komischen Zustand, so habe ich das da zumindest empfunden.
Was heißt komisch?
Also ich erinnere mich, dass wir mussten immer so eine Schnellstraße, so eine Landstraße zurückfahren zu uns nach Hause von dem damaligen Fußballverein, wo ich gespielt habe. Und er ist super, super, also er ist immer sehr rasant gefahren, hat immer große und schnelle Autos gefahren, aber war sehr unsicher, ist fast da in den Graben gefahren, hat überholt. Also wirklich, also wenn man ein Kind an Bord hat, dann würde ich jetzt zumindest nicht so fahren. Und dann weiß ich auch noch, dass ich irgendwie kurz vor zu Hause gesagt habe, was ist denn los mit dir? Und dann meinte er, hat er so süffisant gesagt, ja, ich habe einen getrunken. Aber das habe ich dann irgendwie so als Scherz aufgefasst. Aber ja, im Nachgang betrachtet war das halt der Fall.
Also es war kein Scherz und er war dann auch häufiger betrunken und ist auch betrunken nach Hause gekommen.
Ja.
Hat sich da dann einfach auch Ihr Bild von Ihrem Vater angefangen zu verändern? Man baut ja auf die Eltern auch so ein bisschen, auch auf die Verlässlichkeit. Das ist ja schon auf dem Parkplatz ein bisschen kaputt gegangen, ne?
Absolut. Wobei ich sagen muss, da war das vielleicht für mich noch so ein bisschen, ja, kann mal passieren. Mhm, das habe ich ja da in dem Moment noch gar nicht so richtig wahrgenommen. Es ging dann halt im Laufe der Zeit, wie Sie das gerade schon gesagt haben, ist er vielleicht am Anfang, wo ich gemerkt habe, dass er komisch war, und da wusste ich noch wirklich nicht, dass das so mit dem Alkohol zusammenhängt. Ich habe mir damals überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, irgendwie so völlig unbedarft. Aber da ging es dann halt von ein-, zweimal die Woche komisch sein hin zu siebenmal die Woche komisch sein und extra auch Samstag noch ins Büro fahren und abends dann komisch zurückkommen. Und ich wusste schon, wenn er morgens fährt, oh toll, gar keinen Bock, dass er heute Abend nach Hause kommt. Mhm. Und dann hat sich das Bild auf jeden Fall gewandelt, weil er dann halt auch wirklich im Laufe der Zeit sein Wesen verändert hat. Also er hat dann kein gutes Blatt mehr an uns gelassen. Er hat halt irgendwie dauerhaft nur ja, rumgemeckert, ist eigentlich noch zu untertrieben. Er hat halt, so, ich nenne es jetzt mal Psychoterror, richtig ausgeübt. Ich sei nicht sein Sohn, ich sei viel zu dumm, das kann überhaupt nicht sein. Und das halt Tag für Tag für Tag für Tag. Und irgendwann nimmt man sich das dann schon zu Herzen, so als junger Mensch.
Wenn Sie das so sagen und Ihr Vater immer wieder gesagt hat, also er hat kein gutes Haar an ihn gelassen und hat Sie kritisiert. Und Sie haben ja gesagt, ja, irgendwann arbeitet das auch. Also Sie hatten schon, höre ich raus, so auch dauerhaft das Gefühl, ihm nicht gerecht zu werden?
Ja, absolut. Ich habe dann irgendwann angefangen, total an mir zu zweifeln. Und das, wenn man so will, bis zur Inhaftierung bin ich das nie wirklich losgeworden. Ich habe immer probiert, ein Bild darzustellen nach außen hin, was ich nicht wirklich bin, weil ich gedacht habe, dass sowieso niemand mit mir zufrieden ist und ich immer irgendwas darstellen muss.
Wie war denn das Bild Ihrer Familie nach außen? Haben das andere mitgekriegt, Freundinnen, Freunde, was da abgelaufen ist bei Ihnen in den vier Wänden?
Nee, auch nicht. Das war halt immer so, ja, nach außen so mehr Schein als Sein. Leider.
Wir reden ja jetzt im Verlauf des Gesprächs auch über Geld und über Sportwetten und so weiter. Ist es richtig, dass Sie Ihrem Vater schon mal Geld aus der Tasche geklaut haben?
Ja, das ist richtig. Das ist noch zu einer Zeit gewesen, wo ich nicht selber noch gar nicht gespielt habe. Aber das zeigt ganz gut, dass ich zu der Zeit auch schon bereit war, sozusagen Grenzen zu überschreiten. Auch wenn es dann zu der Zeit noch innerhalb der Familie war. Aber da habe ich mir, ich wusste, dass er halt immer so ein-, zweimal die Woche einen hohen Geldbetrag abhebt und den dann bar in seinem Portemonnaie hat. Und irgendwann habe ich mir dann gedacht, der Typ ist eh so besoffen, merkt er sowieso nicht, wenn ich ihm irgendwie 50, 100 oder 150 Euro aus dem Portemonnaie nehme. Und ja, dann habe ich das gemacht.
Also da gab es auch keine Hemmschwelle mehr so in dem Moment, dass Sie denken, wow, ich kann doch meinem Vater irgendwie nicht beklauen?
Nee. Gab es da nicht.
Wie war denn Ihr Verhältnis insgesamt zu Geld, wenn Sie so zurückschauen damals?
Schwierig. Ich habe, mir hat es so in der Kindheit irgendwie an nichts gemangelt, und auch als ich jugendlich war, dann war es halt so, dass er dann häufiger probiert hat, vielleicht Dinge wieder gut zu machen mit materiellen Dingen oder wie auch immer man das jetzt vielleicht betrachten möchte. Ich konnte also, ja, im Endeffekt musste ich nie wirklich auf Geld achten.
Sie haben ja Ihren Realschulabschluss gemacht, haben dann Zivildienst gemacht in einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung. Irgendwann ist Ihr Vater dann krank geworden. Er hatte Lungenkrebs. Ja. Was hat das in Ihrer Beziehung zu ihm verändert?
Im ersten Moment gab es etwas Hoffnung, weil er, ich glaube, es waren 4, 5 oder vielleicht ein knappes halbes Jahr, also 4, 5 Monate bis zum halben Jahr hat er aufgehört zu trinken nach der Diagnose. Also die Diagnose war schon sehr niederschmetternd, weil die Ärzte halt gesagt haben, es gibt keine Überlebenschance. Also wenn man Überlebenschance in dem Zusammenhang nennt, dann ist die Chance unter 5%, und dieses Überleben bedeutet eigentlich auch nur länger als 2 Jahre zu leben. Und das war halt so eine Sache, wo er dann, glaube ich, im ersten Moment so unter Schock stand, dass er dann aufgehört hat zu trinken. Allerdings hat er dann irgendwann auch wieder angefangen. bis zu dem Zeitpunkt, wo es dann wirklich gar nicht mehr ging, wo er dann einfach nur noch Haut und Knochen war, wo wir ihn dann sozusagen pflegen mussten. Da musste er Medikamente bekommen, um überhaupt irgendwas zu sich zu nehmen. Dann hat er irgendwann nur noch Flüssignahrung bekommen. Also es war ja einfach Schatten eines Menschen denn nur noch.
Und sind Sie sich dann nochmal näher gekommen? Also hat es eine Aussprache gegeben? Hat er sich entschuldigt? Oder waren diese Wut oder diese Konflikte, was auch immer Sie empfunden haben, ihm gegenüber alle bis zum Schluss da?
Die Konflikte waren auch noch ja über seinen Tod hinaus da. Allerdings hat er kurz, also ich glaube, es waren 4 Tage vor seinem Tod, hat er Mama gebeten, Rosen zu kaufen. Und dann hat er, ich weiß nicht, ob 2 oder 3 weiße Rosen gekauft, halt eine für jeden von uns sozusagen, und hat dann, glaube ich, nochmal mit allen von uns ein Einzelgespräch geführt. Ich erinnere nur noch halt an das Gespräch von mir, wo wir dann draußen auf der Terrasse saßen, und er hat die letzten Wochen, also da im Sommer, auch nur noch draußen geschlafen, weil er keine Luft mehr gekriegt hat. Und dann saß er da halt wirklich, also ein absolut gebrochener Mann mir gegenüber, mit dieser weißen Rose in der Hand, mit seinen Zugängen überall, und meinte so, ja, dass es ihm unendlich leid tut, was er gemacht hat, dass er es nicht rückgängig machen kann und dass er ja hofft, dass wir zufrieden leben, mehr oder weniger. Und das, wenn man so will, hat das den ganzen Konflikt in mir noch viel mehr befeuert. Also
es hat nichts versöhnt, oder es hat nichts in Ihnen, es hat nichts in Ihnen so freigesetzt, dass Sie gesagt haben, ich sehe ihn nochmal mit anderen Augen, sondern es hat es verschärft. Inwiefern verschärft?
Zumindest verschärft auf der einen Seite. Also es war in mir total ein totaler Kampf zweier Gefühlswelten sozusagen. Auf der einen Seite halt dieses Chaos, was er angerichtet hat über die Jahre zuvor, und auf der anderen Seite, ja, es ist halt mein Vater. Er geht jetzt hier gerade wirklich dem Ende entgegen, und was soll ich jetzt machen? Also na klar, habe ich denn in dem Moment gesagt, ja, dass ich das annehme, aber das habe ich halt auch im Endeffekt eigentlich in dem Moment nur gemacht, um ihm ja Ruhe oder Frieden zu geben, weil es war wirklich, das war wie gesagt denn ein paar Tage vor seinem Tod. Ja.
Wir haben bisher über seine Alkoholsucht gesprochen und schon über Ihre Beziehung zu Geld. Aber wann ist denn rausgekommen und wie ist rausgekommen, dass die Alkoholsucht nicht die einzige Sucht Ihres Vaters war?
Wir haben ja nach seinem Tod, also er war freischaffender Architekt, und wir mussten so bestimmte Dinge noch, also so Zeichnungen und Unterlagen mussten wir, ich weiß nicht, 10, 15 Jahre, ich bin mir nicht mehr sicher, also die mussten auf jeden Fall noch eine gewisse Zeit aufgehoben werden, und die haben wir dann in der Garage gelagert, und da sind wir dann halt auch Kontoauszüge und so durchgegangen, um zu gucken, was können wir aussortieren, was kann weg, weil wir natürlich nicht irgendwie den ganzen Kram aus dem Büro da einlagern wollten. Und da haben wir dann das so gesehen, also habe ich das erste Mal gesehen, was überhaupt für Geldeingänge da so auf sein Konto gegangen sind, welche auch wieder rausgegangen sind. Dann kamen in der Zeit nach seinem Tod, kamen Leute, die geklopft haben, die noch Geld brauchten. Dann hat sich irgendwann rausgestellt, so dass in dieser kleinen, ja, ich nenne es jetzt mal Baubranche oder Baububble hier in der Umgebung, dass die dann so Skatabende oder weiß der Geier was veranstaltet haben, wo es um 5-stellige Beträge ging. Und das weiß ich halt noch, dass dann Leute vor der Haustür standen, zu meiner Mama wollten, und da habe ich das erste Mal mehr oder weniger so dann gedacht, okay, jetzt bin ich so hier der Herr im Haus, hier kommt keiner und will irgendwie an meine Familie rangehen, weil mein Vater noch irgendwelche offenen Schulden oder Geldbeträge bei irgendjemandem hat. Und da ist das dann so nach und nach gekommen.
Damit ich das so verstehe, wie Sie so sagen, es ist so nach und nach ans Licht gekommen, als Sie das Gesamtbild hatten, wie viele Schulden hatten sich denn da angehäuft?
Ich erinnere mich, dass ich, vor dem Tod meines Vaters sind wir beim Notar gewesen, und das Haus wurde dann jeweils zu einem Viertel auf meine Schwester und mich überschrieben, und die andere Hälfte hatte meine Mutter. Und er hatte mehrere Wohnungen, er hatte so Bauprojekte, wo er irgendwie involviert war. Er hat auch Autohäuser gebaut und mit denen Kooperationen gehabt. Und ich weiß, dass wir das Erbe ausschlagen mussten, weil trotz all dieses Eigentums über 1 Million Euro an Verbindlichkeiten auf diesen ganzen Eigentümern waren. Und das mussten wir halt ausschlagen dann komplett.
Also von all dem war gar nichts mehr da.
Nee.
Puh, und also da war auf jeden Fall klar, ihr Vater war nicht nur Alkohol, sondern auch spielsüchtig. Sie haben dann weitergemacht im Leben, eine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gestartet, waren auch in einer Beziehung. Wo haben Sie damals gelebt?
Eigentlich? Zu der Zeit in Hamburg-Winterhude, in der Jahrestraße, eine kleine schöne Gegend hier am Stadtpark.
Ja. Und wie hat es dann begonnen, dass Sie zum ersten Mal in einem Wettbüro gelandet sind?
Damals war ein Wettbüro genau gegenüber unserer Wohnung. Also es war wirklich Luftlinie 40 Meter. Und ich war ja immer wie gesagt, Sport- und Fußball begeistert, habe selber Fußball gespielt, habe Kontakte gehabt auch zu Leuten, die etwas höher gespielt haben. Und ja, zu der Zeit, wo ich angefangen habe, das erste Mal, ja, wie so viele Geschichten, würde ich mal sagen, begann auch die relativ harmlos, dass man dann mal reingeht irgendwie am Samstag mit einem 2-Euro-Stück und ein paar Bundesligaspiele tippt oder dann hat man mal irgendwie einen Tipp bekommen, so hier in der Oberliga oder Regionalliga, da kommen irgendwie aus einer Profimannschaft, werden Profis runtergezogen, weil sie irgendwie verletzt waren, die helfen jetzt in der zweiten Mannschaft aus. Dann hat man da mal getippt und das, ja, so hat es angefangen, also auch relativ harmlos mit Spielen, die ich kannte oder mit Vereinen, zu denen ich irgendwie einen Bezug hatte.
Und wenn Sie sagen, es begann harmlos, hat sich das dann schnell gesteigert?
Ja, also von diesen einem Tippschein mal vielleicht am Samstag und das auch nicht wöchentlich, sondern ne, dann vielleicht nochmal 14-tägig oder so, ist es dann sehr schnell und ich würde fast sagen innerhalb von Monaten, 3, 4, 5 Monaten auch so eskaliert, dass ich dann täglich Scheine abgegeben habe, dass es dann nicht deutsche Ligen waren, die ich kannte, sondern das waren dann Ligen in Saudi-Arabien, in Uganda, Kasachstan, Iran, also wirklich komplett über den Globus verteilt. Hauptsache, ich hatte Spiele oder ich habe halt gemerkt in der Zeit, ich kann sehr, sehr gut in diese Parallelwelt abtauchen, wenn ich diese Spiele verfolge, wenn ich das auf dem Handy verfolge oder halt auf dem Bildschirm im Wettbüro. Dann war ich in meiner eigenen Welt und habe mir halt um die Realität keine Gedanken mehr machen müssen in dem Moment.
Hat die Realität, also in Form von Beziehungen zu anderen Menschen, zu ihrer Partnerin, zu ihrer Familie, haben die außerhalb ihrer Welt denn was davon mitbekommen, dass sie da so eintauchen?
Nee, ich habe auch alles dafür getan, dass das nicht passiert. Und da entwickelt man dann im Laufe der Zeit, Monate oder Jahre, entwickelt man wirklich ja, so eine Professionalität in diesem Lügengerüst aufbauen und zu verschleiern, wo ich wann war und während der Arbeit oder hier. Und dann habe ich auch immer nur versucht, Geld einzuzahlen und dann übers Handy zu spielen, dass ich trotzdem noch ganz normal meiner Arbeit nachgehen kann. Erinnere mich dann noch an Situationen, wo ich zum Beispiel Trainingspläne geschrieben habe für Kunden auf dem iPad und auf dem iPad, ohne dass der Kunde das halt sieht, lag denn mein iPhone, das alte damals, und da habe ich dann die Spiele verfolgt. Also so total, total neben der Spur.
Wenn das mal Fahrt aufnimmt, dann stelle ich mir das so vor, ist das Geld ja auch schnell weg. Ja. Und dann ist die große Frage, wie beschaffe ich mir Neues? Wie haben Sie das gemacht? Wie sind Sie an Geld gekommen?
Da bin ich auch im Laufe der Zeit, also es ist alles ein, ja, wie so eine echt harte Kurve nach oben gewesen. Auch beim Spielen selbst hat es ein bisschen langsam angefangen, ist dann schnell viel, viel mehr geworden. Und auch das, wie ich an Geld gekommen bin, hat im kleinen Rahmen angefangen. Das heißt, irgendwie Geschichten aufzutischen, um sich Geld zu leihen, bis hin zu in Tüdelchen den ersten Betrügereien, Verkäufen, die man, also Verkäufen übers Internet, die man dann gar nicht verkauft oder man bestellt auf andere Identitäten Dinge, die man dann veräußert schnell, auch zu viel geringeren Preisen, Hauptsache man hat Bargeld. Und diese Leiter der Straffälligkeit bin ich dann aber auch relativ schnell immer höher geklettert und wurde da dann in dem Sinne einfallsreicher. Ich bin kein Kriminal-Superbrain, ich habe halt einfach in dem Moment arg unter Suchtdruck gestanden und habe irgendwie versucht, an Geld zu kommen und wurde dann da natürlich auch unvorsichtig. Ich habe nicht alles super bedacht. Hauptsache, ich hatte halt Geld in dem Moment.
Haben Sie denn auch sowas gemacht? Ich erinnere mich jetzt an diese Situation mit dem Vater, das Portemonnaie, haben wir es rausgenommen. Kam es auch zu solchen Situationen bei Freunden, bei der Partnerin, bei Ihrer Mutter? Oder?
Genau, im engen Umfeld auf jeden Fall.
Da haben Sie einfach das aus dem Portemonnaie rausgenommen. Ja, ich meine, ich will, das nicht. Ist jetzt nicht, ich versuche nur zu verstehen. Das ist ja, sie waren ja in der Sucht, aber die Hemmschwellen, so wie damals beim Vater, waren da einfach nicht da. Höre ich aber raus, ne?
Definitiv. Die Hemmschwellen wurden in den Momenten total, also sie sind total verschwommen, diese Grenzen, die ich vielleicht auch moralisch denn gehabt habe und auch jetzt wieder entwickel oder entwickelt habe, die sind in den Momenten total verschwommen. Und wenn man dann wieder einen neuen, relativ neutralen Moment hat, wo kein Geld da ist und wo man dann merkt, Alter, was habe ich hier angerichtet, dann denkt man auch, nie wieder will ich das, aber eine Stunde später ist man genau an demselben Punkt wie fünf Stunden zuvor.
Sie haben ja dann auch begonnen, Kreditkartenbetrug zu begehen und all das. Also das waren ja schon dann Dinge, wo von außen betrachtet es klar war, das sind jetzt Dinge, die sind kriminell. Haben Sie das damals realisiert? Also haben Sie denn, wenn auch kein schlechtes Gewissen oder so, aber haben Sie das Bewusstsein gehabt, das, was ich hier mache gerade, ist kriminell?
Das muss ich klar so sagen. Ja, ich habe das immer weggeschoben. Ich habe es für mich selber versucht zu rechtfertigen oder eine Erklärung dazu zu finden. Aber das sage ich auch heute, egal ob ich an Schulen spreche oder mit jungen Menschen. Ich sage es immer wieder, es war meine eigene Entscheidung. Ich hätte auch einen ganz anderen Weg gehen können. Ich hätte mich von Anfang an jemandem anvertrauen können. Ich hätte von Anfang an mir die Eigenmotivation haben können, anders zu handeln. Und das habe ich halt nicht gemacht. Deshalb gibt es... Es gibt diese Entschuldigung nicht Sucht. Es gibt halt vielleicht nur eine Art Erklärung, wie es dazu kommen konnte. Aber es ist keine Entschuldigung dafür, dass ich es gemacht habe.
Wie ist denn Ihrem Umfeld das dann doch aufgefallen, dass da was nicht stimmt?
Man muss sagen, ich habe halt wirklich alles daran gelegt, dass meine damalige Lebensgefährtin und auch meine Mama, meine Schwester und auch ihr Mann das nicht mitbekommen. Allerdings ist es halt so, dass wenn man engen Kontakt zu Menschen hat, dann merken die natürlich auch Wesensveränderungen oder merken, wenn man unausgeglichen ist. Aber nicht nur das, sondern dann geht es natürlich auch weiter. Ich konnte zum Beispiel den Teil meiner Miete nicht bezahlen oder es ist irgendwann auch dazu gekommen, als ich dann eine eigene Wohnung, als wir uns getrennt haben damals, dass ich dann eine eigene Wohnung bezogen habe. Dass ich denn da die Miete habe zurückgehen lassen, um zu spielen, also die Lastschrift widerrufen habe, um von dem Geld zu spielen. Und das kommt natürlich irgendwann raus, weil zu dem Zeitpunkt meine Schwester zum Beispiel auch Bürgerin gewesen ist. Das war kurz nach der Ausbildung, da habe ich noch nicht sonderlich viel verdient. Und da wurde sie natürlich auch informiert. Und selbst als die Gerichtsvollzieherin bei ihr vor der Tür stand, habe ich noch irgendwie versucht, Geschichten zu erzählen und habe Kontoauszüge gefälscht und bin wirklich bis zum Äußersten gegangen, um das vor allen geheim zu halten. Aber so innerlich wussten eigentlich alle in meinem nahen Umfeld, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ich habe halt immer so getan und das Ganze umgedreht, als ob die das Problem sind sozusagen.
Also Sie wurden zum Schauspieler, Sie haben das auch immer weiter perfektioniert und im Grunde ein Doppelleben geführt.
Ja.
Ja, und irgendwann, also auch erst hatten Sie es im Gefühl und irgendwann haben Sie es dann ja wahrscheinlich auch dann gewusst, oder?
Es waren viele Situationen, wo wir Gespräche geführt haben, wo ich dann auch gesagt habe, ja, ich spiele, ich habe ein Problem. Das habe ich dann aber nur gesagt, um Ruhe zu haben. Dann habe ich mir mal Hilfe gesucht, bin zum Gespräch gegangen oder zur Selbsthilfegruppe, also in den Anfangsjahren, wollte es aber nie von selbst. Und da war das Scheitern dann eigentlich auch vorprogrammiert.
Mhm. Irgendwann wurde ja dann auch die Polizei auf Sie aufmerksam. Welche Straftaten hat man Ihnen da nachgewiesen und wie wurden Sie bestraft?
Ich habe, ich wurde bis zuletzt halt wegen Betrug, Veruntreuung und Diebstahl. Das sind meine drei Straftaten. Also das sind die Paragraphen, wegen denen ich verurteilt worden bin. Aber es sind halt viele, 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 viele Einzelfälle gewesen.
Und Sie haben Bewährung bekommen, ist das richtig?
Zuerst, ja.
Ja, zuerst. Und waren dann irgendwann auch in der Hamburger Suchtberatungsstelle Boje? Haben Sie da eigentlich zum ersten Mal auch versucht, davon loszukommen oder war das nur Show nach außen?
Es gab Situationen, da war ich auch der festen Überzeugung, dass es keine Show ist. Also ich habe auch eine Zeit gehabt, knappe 2 Jahre ungefähr, um die 2 Jahre, vielleicht war es auch ein bisschen länger, ich kann das nicht mehr ganz genau sagen, wo ich nicht gespielt habe. Da habe ich dann meine ja, meine ehemalige Verlobte kennengelernt. Wir waren auch bis zur Haft noch in einer Beziehung. Und da habe ich nicht gespielt. Das habe ich dann auch wirklich für mich. Also es war, ich habe gedacht, ich bin angekommen. Ich habe eine gute Arbeit gehabt. Ich war glücklich.
Was haben Sie gemacht beruflich?
Ich war Studioleiter von zwei Fitnessstudios, von einer großen Fitnesskette. Mhm. Habe ja viele Freiheiten gehabt, konnte dort mich so ein bisschen ausleben und habe halt das gemacht, was mir am meisten Spaß macht. Sport mit und Menschen.
Also das hört sich doch so an, als hätten Sie wieder richtig Boden unter den Füßen gespürt, oder?
Definitiv.
Mhm. Also die Partnerin war da, der Beruf war da und auch so ein Bewusstsein, ja Mensch, das dunkle Kapitel, das liegt vielleicht jetzt hinter mir?
Auf jeden Fall. Ich habe wirklich innerlich gedacht, wow, ich habe mich lange nicht mehr so gut gefühlt. Mhm. Und gleichzeitig, das habe ich aber auch erst jetzt langsam, versuche ich es zu verstehen. Gleichzeitig ist es halt so, wenn man so viele Jahre in diesem ewigen Auf und Ab lebt, also so als Spieler oder Spielerin hat man nie diesen neutralen Moment oder diese, ich nenne es jetzt mal diese Nulllinie, mit der man zufrieden ist. Da gibt es entweder nur himmelhoch jauchzend, also super, super plus und alles ist toll, erleben wie ein König. Oder auf der anderen Seite nicht wissen, was man zu essen hat. Und so kann ich es mir nur erklären, dass ich da diesen Blick für das Wichtige aus den Augen verloren habe, weil ich halt da aufgehört habe, regelmäßig zur Selbsthilfegruppe zu gehen, weil ich mich zu sicher gefühlt habe. Ich habe das, was mich jahrelang begleitet hat, nicht mehr für ernst genommen sozusagen.
Und wann ging es dann wieder los? In welcher Situation?
Die Situation war keine besondere. Also ich habe keine Erklärung oder ich habe mir auch damals das nicht schön geredet und gesagt, oh, jetzt gab es Streit zu Hause oder jetzt ist das passiert oder die Scheiße ist passiert, sondern ich weiß noch, dass damals das Studio, wo ich gearbeitet habe, Luftlinie 100 Meter von einem Tipico entfernt gelegen ist. Und da bin ich dann in der Mittagspause rüber und habe 50 Euro in Automaten gesteckt und habe wieder angefangen zu spielen. Und ich glaube, die ersten 2-3 Scheine, das waren nicht viele Spiele auf den Scheinen, 3-4 Spiele, aber die haben halt auch geklappt, wie man so schön sagt. Und das ist dann mein Tod gewesen.
Mhm. Meinen Sie, Sie haben ja schon einiges auch so über sich erzählt und Sie waren ja auch lange auch schon zu Hause so ein Leben gewohnt mit Ausschlägen, ne? Auch nach unten. Ja. Haben Sie sich im Nachhinein gefragt, warum ist mir das damals passiert, wo doch alles so gut war? Oder war es vielleicht, weil alles so gut war? Also Sie waren es ja eigentlich gar nicht mehr gewohnt, dass es so lange so gut war, ne? Dass das wieder wie so eine Rückkehr zum Alten einfach war in Ihnen?
Das stimmt. Also die Idee ist gut. Ich habe mir da häufig drüber Gedanken gemacht und das habe ich gerade auch probiert so zu erklären. Dieses, ich habe mich sozusagen in diesen alten Mechanismen wohl gefühlt, weil ich es kannte. Und vielleicht hat das einfach dazu geführt, so gar nicht drüber nachzudenken und dann einfach wieder zu Altbekannten zurückzugehen, weil die 2,5 Jahre waren zwar viel, aber in dem Verhältnis zu den Jahren, die ich gespielt habe, waren es ja immer noch eher mäusisches.
Ich erinnere mich so an die Beschreibung, der Vater kam nach Hause. Gut, Sie haben das mehr als Alkoholsucht natürlich im Alltag erlebt. Aber da war ja im Hintergrund diese Spielsucht, die im Grunde dazu geführt hat, dass das Haus, dass alles weg war. Ne, Sie haben das ja in Ihrer Geschichte erlebt, was das bedeutet hat für Ihre Schwester, für Ihre Mutter, für die ganze Familie. Haben Sie diese Verbindung gezogen, wenn Sie selbst unterwegs waren und selbst wieder Dinge verspielt haben?
Wirklich gar nicht.
Gar nicht. Interessant.
Überhaupt nicht. Mhm. Ich mache mir jetzt, wenn ich jetzt darüber erzähle und so die auch so ein bisschen die Geschichte erzähle, dann, oder die Geschichte klingt so doof, wenn ich von meinem Leben erzähle, dann denke ich halt, wie abstrus, dass das, was ich ja immer verflucht habe, selbst wenn ich von dem Spielen noch nicht wusste, aber dieses Verhalten meines Vaters, diese Abwehrhaltung, immer dieses Angriff auf andere, um sich da selber zu schützen, dass ich genau in seine Fußstapfen getreten bin, weil ich es halt so gut kannte.
Mhm. Sie haben ja von dieser Beziehung gesprochen. Wusste Ihre Partnerin denn von Ihrer Vergangenheit?
Ja.
Ja? Und hatten Sie das Gefühl, sie glaubt an Sie, dass sich da auch wirklich was aufbaut? Also hatten Sie Zukunftspläne gemeinsam?
wir hatten Zukunftspläne. Wir haben, also ich habe hier sogar einen Heiratsantrag gemacht. Mhm. Allerdings wohl wissend zu der Zeit, dass so wie ich lebe, wahrscheinlich keine Frau mit mir eine Familie gründen möchte. Da habe ich halt im Hintergrund dann halt wieder schon angefangen zu spielen und auch andere Dinge wieder zu machen, die dann letztendlich auch zur Inhaftierung geführt haben. Mhm. Aber innerlich habe ich für mich gedacht und auch als wir uns kennengelernt haben, so ich möchte keine weitere Frau mehr in meinem Leben kennenlernen. Also es war mir wirklich ernst.
Mhm. Es ging dann ja wieder tief rein in die Spielsucht. Ging es dann auch wieder um die ganz großen Beträge schon? Irgendwann?
Also ich würde sagen, nach der spielfreien Zeit, da hat es nochmal richtig, richtig, richtig gescheppert im negativen Sinne.
Und wenn es so richtig gescheppert hat, welche kriminellen Energien haben Sie dann entwickelt, um das alles zu finanzieren? Also sind Sie da auch noch weiter gegangen als vorher?
Ja, da ging es dann im Endeffekt, ging es weiter für die Straftaten, für die ich jetzt auch ins Gefängnis gekommen bin letztendlich. Da geht es dann wirklich um hohe Summen, die ich veruntreut habe, die ich dann bei meinem ehemaligen Arbeitgeber in meine eigene Tasche gewirtschaftet habe und an ihm vorbei, ja.
Und wie hat das dann Ihre Partnerin rausgekriegt? Oder wie hat sie es erfahren?
Sie hat es erfahren, als ich ihr eine WhatsApp geschrieben habe, dass jetzt 5 LKA-Beamten und LKA-Beamtinnen unsere Wohnung auf den Kopf stellen, weil sie halt viel Geld suchen bei uns zu Hause.
Okay. Und die sind dann dort auch eingetroffen? Waren sie dann da oder wenn sie ihr sagen, sie haben mir eine Nachricht geschickt, wie war die Situation?
Also die Situation war so, dass ich mit unseren Hunden zu Hause gewesen bin. Mhm. Wir haben damals in so einer Altbauwohnung gewohnt und die Türen, die hätte, also wenn die nicht abgeschlossen war, die Tür, dann konnte man die halt so mit ein bisschen Kraft aufdrücken, so mehr oder weniger. Und ich weiß noch, dass es Sturm geklingelt hat und unsere beiden Hunde kommen aus dem Tierschutz, sind sehr, sehr ängstlich und dann auch, was zu Hause betrifft, sehr beschützerisch und haben gebellt, standen dann vor der Tür so ein bisschen auf Zinne und dann weiß ich halt noch, dass die Tür aufgesprungen ist, als ich gerade vom Küchenbalkon reingegangen bin. Ich weiß gar nicht mehr genau, was ich da gemacht habe. Ich habe irgendwas rausgehangen, glaube ich. Und dann standen die Polizisten und Polizistinnen schon mit gezogener Waffe und haben die auf die Hunde und auf mich gerichtet und haben gesagt, dass ich die Hunde wegnehmen soll, durfte mich aber gleichzeitig nicht bewegen. Also es war irgendwie eine sehr, sehr skurrile Situation für mich so.
Als Sie dann inhaftiert waren, wie haben Sie ja da auf Ihr Leben geschaut, alleine in der Zelle? Welchen Blick hatten Sie da auf das, was war?
Nach so ein paar Tagen Schockstarre, nenne ich es mal, hat sich für mich sehr schnell so das Bild ergeben, und da habe ich mich von Anfang an in die Verantwortung genommen, wie ich es jetzt auch mache, dass ich derjenige bin, der das Ganze in der Hand hat, dass ich mich jahrelang hinter irgendwas versteckt habe, irgendwas als Erklärung genommen habe, dass ich so komisch bin oder wie auch immer. Und diese Einsicht, dass tatsächlich nur ich derjenige bin, der irgendwas daran verändern kann, die kam, glaube ich, echt schon nach 2-3 Wochen. Und das hat mir so einen totalen Motivationsschub gegeben, auch diese Zeit, die Anfangszeit in Haft, die nicht unbedingt einfach war, so 23 Stunden Einschluss, eine Stunde Hofgang in so einer wirklichen Rotzzelle, ohne Radio, ohne Fernseher, ohne Buch, also nur mit deinen eigenen Gedanken. Und da habe ich dann aber gedacht so, okay, also wenn nicht jetzt, wann dann? Mhm. Also mehr Zeit, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, hat man nie wieder im Leben. Mhm. Und das muss ich sagen, habe ich dann bis jetzt auch total, total, total strukturiert und diszipliniert durchgezogen. Mhm. Ob es jetzt so mentale Arbeit ist, also Meditation, natürlich so das tägliche Training, das körperliche Training hat mir eine Tagesstruktur gegeben. Ich lag nie lange im Bett, selbst wenn die Tür zu war, habe ich dann mein Bett gemacht, habe dann irgendwie selber angefangen zu schreiben, meine Gedanken aufzuschreiben. Und dann irgendwann ging es ja auch im Vollzug so ein bisschen weiter, dass man dann verlegt wurde, dass dann mit einem auch gearbeitet wurde. Dann hat man angefangen, seine Straftaten aufzuarbeiten. Dann hat man über die Dinge gesprochen, die vielleicht zugrunde liegen. Und dann wurde allen Beteiligten auch klar, ey, also vielleicht meint der Typ das echt ernst. Also mir ist bewusst, dass die Verantwortlichen in den Justizvollzugsanstalten so häufig Geschichten hören. Aber ja, wie man jetzt an meinem Vollzug sieht, hat da auch eine bestimmte Person an mich geglaubt. Und da habe ich ihr, also es ist meine Abteilungsleitung gewesen, noch im geschlossenen Vollzug. Und ich habe ihr auch letztens eine E-Mail geschrieben, kurz vor der Entlassung. Und ja, sie freut sich weiter, Positives von mir zu hören. Da muss ich sagen, hätte sie nicht so sehr an mich geglaubt, wäre ich wahrscheinlich noch immer nicht entlassen, auf jeden Fall.
Sie haben auch einen Verein gegründet. Was ist das für ein Verein?
Ja, im Januar 2023 haben wir Sportstadt Straße gegründet. Ist jetzt ein eingetragener Verein. Auch wurde die Gemeinnützigkeit anerkannt. Wir sind ja ein Verein zur Förderung der Kinder- und Jugendhilfe. Und wir versuchen jedem Einzelnen, vielleicht auch noch jungen Menschen, der arg beeinflussbar ist von Werbung, einfach Handwerkzeug mitzugeben und aufzuklären, in welche Richtung sich diese Art von Unterhaltung, also dieses Glücksspiel entwickeln kann. Und jedem einfach die Chance zu geben, sich gut damit auseinanderzusetzen. Und das machen wir halt so mit Präventionsvorträgen an Schulen oder anderen Einrichtungen, an Jugendhäusern. Wir machen Coachings, wir machen viel Sport im Stadtpark zusammen. Einfach eine gute Zeit zusammen haben, ein bisschen austauschen. Und dann geht es nicht darum, wer ist der Schnellste oder Größte oder Stärkste, sondern in der Zeit, wo wir zusammen sind, wo wir was zusammen machen, kommt man auf jeden Fall nicht auf dumme Gedanken. Und das ist für mich halt auch eine super Therapie weiterhin.
Also Sie hatten da auf jeden Fall Menschen gefunden, die an Sie geglaubt haben, bei aller äußeren Härte, die da zunächst mal da war, als Sie alleine in der Zelle waren. Und Sie haben, so höre ich raus, einen Sinn entdeckt. Ne? Also Sie haben sich Ziele gesetzt, haben an sich gearbeitet, haben diesen Verein gegründet. Jetzt haben Sie ja auch gesagt, es ist, seitdem Sie draußen sind, schon so viel wieder passiert. Ne? Haben Sie eigentlich auch schon mal was gemacht, so im letzten Monat, was gut für die Seele ist? So ans Meer gefahren oder was in dieser Art?
Ja, also nach der Entlassung waren die ersten Tage halt so ein bisschen Amtsbesuche, ummelden, Wohnung einrichten. Und dann bin ich mit meinem Schwager und einem sehr guten Freund, sind wir ein paar Tage in die Sonne geflogen. Und das war, also da habe ich wirklich das Gefühl gehabt von Freiheit, wieder am Flughafen zu stehen, ins Flugzeug zu steigen. Ich habe auch früher irgendwie ein bisschen Flugangst gehabt, aber das war alles wie weggeblasen. Ich habe mich einfach so gefreut, dieses Jahr, also Fliegen ist ja vielleicht so der Inbegriff von Freiheit, das so mitzubekommen. Und das waren so die Tage, wo ich das tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mehr noch realisiert habe als jetzt, weil ich ehrlicherweise sagen muss, so nachdem ich dann zurückgekommen bin, ist es doch so ein bisschen wie so ein Hammer auf mich zurückgekommen. Und so, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt, kommt auch wieder so ein bisschen die Schwere. Aber das denke ich, ist auch normal. Ich muss mich dem jetzt einfach stellen. Ich habe
wie äußert sich denn diese Schwere?
Irgendwie durchlebe ich alles seit der Inhaftierung Anfang 21 nochmal neu. So fühlt sich die Schwere irgendwie an. Also wirklich jede Situation, die mir so im Kopf ist, durchlebe ich nachts und wach wieder auf und schlafe wieder ein und wach wieder auf. So fühlt sich das irgendwie schwer an, ja.
Wie hat sich so die Beziehung zu Ihrer Familie entwickelt, auch zu Ihrer Mutter und zu Ihrer Schwester? Und ja, möchten Sie auch wieder selbst, möchten Sie wieder Beziehungen haben oder sind Sie schon in einer Beziehung? Also wie sieht es in diesem privaten Bereich aus?
Es ist so, dass ich die Zeit hat sozusagen für mich gespielt und vor allem auch dieses, also wo ich sehr ergriffen war, dass meine Familie mir mal wieder gesagt hat, dass sie stolz auf mich ist, auf das Projekt, was wir zusammen gemacht haben, wie das angenommen wird, wie viele Schulen anfragen, was für Anfragen kommen. Und dieses einfach nur diese Worte, wir sind stolz auf dich, das hat in mir extrem viel ausgelöst und hat mir gezeigt, dass es viel besser ist, Dinge einfach mal zu machen und nicht so viel darüber zu sprechen. Früher war es halt genau umgekehrt. Ich habe immer ganz viel erzählt, aber nie irgendwas gemacht. Und jetzt mache ich etwas. Und das Einzige, was ich erzähle, ist halt, ja, mein Leben, um so ein bisschen darüber aufzuklären. Aber sonst mache ich einfach. Und das, das war unglaublich bewegend für mich. Und ja, im Privaten ist es halt momentan, ich nenne es jetzt mal mit einem Grinsen, was man jetzt nicht sehen kann, vielversprechend.
Ah, okay. Ja, wie schön. Das hört sich doch gut an. Das hört sich doch gut an. Also da ist ja viel Hoffnung da, auch viel Kraft da, ne? Und auch Sinn, den Sie haben durch die Arbeit, die Sie machen, durch Ihre Besuche in Schulen, durch den Verein. Also da ist ja viel da. Wenn Sie dann trotzdem nachts nochmal alles durchleben und alles nochmal durchgehen, taucht dann da auch manchmal so ein Bild auf oder Sorgen auf, dass Sie ja diese positiven Pläne wieder dadurch ersetzen, dass Sie irgendwann wieder ins Wettbüro gehen?
Ich hab keine Angst davor, aber auf jeden Fall Respekt, weil ich ja weiß, wie, an welchem Punkt ich schon mal gewesen bin.
Ja.
Und dass ich alles tue und mir selber sozusagen auch so viele Hürden wie möglich erschaffe, um nicht mehr an diesen Punkt zu kommen, das Thema Spielsucht bei mir nicht mehr ernst genug zu nehmen. Und das, da hilft mir halt auch dieser tägliche Umgang damit, diese Erzählung meines eigenen Lebens ist ja für mich sozusagen auch nochmal immer wieder das Durchnehmen dieser ganzen Thematik. Und deshalb denke ich, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber ich bin mir wirklich bewusst darüber, welche Verantwortung in meinen Händen liegt. Vor allem, wenn ich darüber nachdenke, ich wünsche mir eine Familie und Kinder. Und da denke ich, ich habe einfach nicht noch eine Chance. Also verstehen Sie, ich möchte nicht nochmal an den Punkt kommen oder ich möchte nicht meine eigene Familie dann nachher an den Punkt bringen, wo sie nicht mehr weiter weiß und ich bin dann derjenige, der wieder alle im Stich lässt. So.
Und wenn Sie alles zusammennehmen, was ist Ihnen heute im Leben wichtig?
Glücklich und zufrieden sein. Und das klingt so abgedroschen, aber vor allem auch zufrieden sein mit dem, wie man ist und was man hat. Ganz egal, was andere Leute von einem selbst halten im Endeffekt. Wenn ich, oder ja, ich beziehe es jetzt auf mich, weil ich kann ja nur für mich sprechen, wenn ich in den Spiegel schauen kann abends und selbst wenn ich sage, es hat nicht irgendwie alles geklappt, ich habe nicht alles geschafft, was ich eigentlich schaffen wollte, aber das, was ich gemacht habe, habe ich so gut gemacht, wie ich konnte, dann ist alles gut. Ob das jetzt zu 100% perfekt ist oder nicht, das spielt erstmal keine Rolle. Und ich denke, dieses glücklich sein ist viel, viel mehr wert, vor allem wenn man so viele Jahre lang eigentlich nur für so materielle Dinge oder für das Geld, was ja mein Suchtmittel war, gelebt hat. Also na klar muss ich leben, ich muss meine Schulden und Rechnungen bezahlen, ich muss irgendwie meine Miete bezahlen, aber das ist dann auch okay, wenn ich das kann. Und dann gibt es viel, viel größere Dinge, die mich glücklich machen und die ich zu wertschätzen weiß.
Vielen Dank, Herr Schmidt. Und ich drücke Ihnen die Daumen, dass sich diese Wünsche erfüllen und dass Sie ja genau in diesem Sinne glücklich und zufrieden sind.
Vielen Dank.
Ja, und vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann reden Sie gern auch mit anderen drüber und empfehlen Sie uns gerne weiter. Und wenn Sie in der Zwischenzeit interessiert sind an weiteren relevanten Themen, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast von NDR und BR 11KM, der Tagesschau-Podcast. Zusammen mit Journalistinnen und Journalisten der ARD durchleuchtet Host Viktoria Michalczak in jeder Folge ein spannendes Thema in aller Tiefe. 11KM gibt's von Montag bis Freitag in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Bis in 2 Wochen hier im Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Ich bin Michael Steinbrecher. Wir hören uns.